Dimensionen.
Ich glaube, das Wichtigste ist vielleicht, dass Humboldt unseren Blick auf die Natur revolutioniert hat. Also Humboldt hat ein neues Konzept der Natur entwickelt, das auch heute noch unser Denken prägt. Er hat das Konzept des Web of Lives, des Netz des Lebens, erfunden sozusagen und hat die Erde als einen lebenden Organismus beschrieben.
Ich glaube, dass Alexander von Humboldt als erster Theoretiker, eigentlicher Theoretiker der Globalisierung, uns heute eine ganze Menge zu sagen hat.
Humboldt ist derjenige, der vom Menschen verursachten Klimawandel schon im Jahre 1800 geredet hat. Und er hat interdisziplinär gearbeitet. Und damit meine ich nicht nur die Zoologie mit der Botanik zusammenzubringen, sondern er hat wirklich die Brücke geschlagen zwischen der Kunst und der Wissenschaft. Und ich glaube, dass das heute auch wichtiger denn je ist.
Das Netz des Lebens zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts von Birgit Dahlheimer.
Welche prachtvolle, mondhelle Nacht! Aber kaum trat dort die elfte Stunde ein, so erhob sich im Dickicht des Waldes ein Lärmen, das uns ebenso am Schlaf hinderte als ein Hochzeitstanz im Wirtshaus.
Im Jahr 1800 reist Alexander von Humboldt mit seinen Begleitern einige Wochen den Fluss Orinoco im heutigen Venezuela entlang.
Welch ein Geschrei der wilden Tiere, Wasser und Waldvögel! Und all diese hohen Herrschaften zogen so verwüstenden Schritts im Dickicht einher, dass man schwerer Artillerie im Anzug glaubte. Gegen Morgen wurden die Waldtiere ruhiger, aber nun ging die Nachtfischerei der Vögel auf dem Flusse und das Schnaufen der Delphinus phocaena an.
Die Bedeutung des Waldes für das Klima ist Alexander von Humboldt kurz zuvor nahe der venezolanischen Küste klar geworden. Jetzt ist er endlich tief im Dschungel. Er sucht die Wasserverbindung, den natürlichen Kanal zum anderen großen Flusssystem Südamerikas, dem Amazonas. Er wird sie finden und genau kartieren. Eines der vielen, vielen Ergebnisse seiner lang ersehnten Forschungsreise, die als eine der ergiebigsten in die Geschichte eingehen wird. Am 14. September 1769 kommt Alexander von Humboldt als Kind einer wohlhabenden adligen Familie in Berlin zur Welt. Schon als Bub zieht es ihn oft stundenlang allein in die Natur hinaus. Er sammelt so viele Pflanzen, Tiere und Steine, dass er bald den Beinamen »der kleine Apotheker« erhält. Schon früh ist ihm klar, er will wissen, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Und dazu ist er überzeugt, muss man sie nicht nur messen und hinterfragen, sondern auch sehen, fühlen, schmecken, riechen, berühren und sich berühren lassen. Sein besonderes Talent, Dinge in Bezug zueinander zu bringen, macht Humboldt unter anderem bis heute interessant. Das gilt zum Beispiel für den Naturschutz, ebenso wie für die Globalisierung, sagt der Romanist der Universität Potsdam und Humboldt-Experte Ottmar Ette. Dieses Talent fällt schon früh auch Alexanders zwei Jahre älterem Bruder Wilhelm auf.
Das Thema Ökologie ist nur eines in dieser Kombinatorik, die sein Bruder Wilhelm bei ihm schon sehr früh, nämlich Anfang der 90er Jahre, als Alexander noch ein sehr junger Mann war, entdeckt hat und von der er gesagt hat, dass Alexander in der Lage sei, durch diese Kombinatorik Dinge zu entdecken, die Menschenalter hindurch, so das Zitat von Wilhelm, ohne ihn unentdeckt geblieben wären.
Alexander und sein Bruder Wilhelm werden zu Hause erzogen und unterrichtet. Der Vater stirbt, als Alexander 9 Jahre alt ist. Die Mutter sorgt dafür, dass die Brüder mit den besten Privatlehrern lernen. Alexander ist rastlos und voller Erkenntnisdrang. Es zieht ihn in die Welt hinaus. Doch seine Mutter hat den Staatsdienst für ihn vorgesehen und so macht er vorerst Karriere als beim Bergbau angestellter Beamter. Als die Mutter, zu der weder Wilhelm noch Alexander ein besonders nahes Verhältnis haben, im Jahr 1796 stirbt, fühlt sich Alexander frei und ist dank eines stattlichen Erbes reich. Er quittiert den Dienst und beginnt an der Verwirklichung seines Jugendtraumes von einer Forschungsreise zu arbeiten. Unermüdlich studiert er weitere verschiedene Wissenschaften, lernt Methoden und Instrumente kennen und knüpft Kontakte. Schließlich ist es der spanische König, der ihm eine umfassende Erlaubnis erteilt, seine Kolonien zu bereisen und zu untersuchen, wonach ihm der Sinn steht. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Botaniker Aimé Bonpland und 42 wissenschaftlichen Instrumenten sticht Alexander von Humboldt schließlich im Juni 1799 knapp vor seinem 30. Geburtstag, in See. 7 Wochen später erreichen sie Cumaná im heutigen Venezuela. Ihre Reise durch das riesige spanische Kolonialreich, durch die heutigen Länder Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Mexiko und Kuba, wird 5 Jahre dauern. Die in London lebende Historikerin und Humboldt-Biografin Andrea Wulff ist Humboldts Spuren in Südamerika für ihre Recherchen gefolgt.
Ich wollte die feuchte Luft des Regenwaldes, die Attacke der Moskitos, all das wollte ich auch irgendwo fühlen, um so ein bisschen nachvollziehen zu können, was Humboldt erlebt hat. Genauso war das mit Chimborazo. Ich habe natürlich bessere Schuhe gehabt als Humboldt. Ich habe nicht 42 wissenschaftliche Instrumente mit mir rumgeschleppt. Aber ich wollte trotzdem, ich musste dieses Gefühl auch haben, wie fühlt sich das an, die dünne Luft da oben zu atmen, um so ein bisschen auch vielleicht noch mehr nachzuvollziehen, was er da wirklich erreicht hat.
Die Besteigung des Chimborazo ist ein Höhepunkt der Reise Humboldts. Der inaktive Vulkan südlich von Quito ist der höchste Berg des heutigen Ecuador. Mit seinen knapp 6.300 Metern gilt er zu Beginn des 19. Jahrhunderts als der höchste Berg der Erde. Noch nie hat ein Mensch seinen Gipfel erreicht. 3 Jahre nachdem er Europa verlassen hat, steht Alexander von Humboldt am Fuß des Berges. Aimé Bonpland und er haben zu diesem Zeitpunkt schon den Orinoco befahren, Zeit auf Kuba verbracht, das heutige Kolumbien bereist und die Anden durchwandert. Am 23. Juni 1802 machen sie sich nun mit ihren Reisebegleitern auf den Weg auf den Chimborazo, in Wollmänteln und mit normalen Schuhen.
Wir stiegen sehr hoch, höher als ich je gehofft hätte. Wir stießen dabei auf einen schmalen Grat. Unser Weg war kaum 5 bis 6 Zoll, bisweilen keine 2 Zoll breit. Der Abhang zu unserer Linken war von erschreckender Steilheit und von einem an der Oberfläche gefrorenen, verkrusteten Schnee bedeckt. Zu unserer Rechten gab es kein Atom Schnee, aber der Abhang war von groben Felsbrocken übersät. So hatte man die Wahl, ob man sich lieber die Knochen brechen wollte, wenn man gegen diese Felsen prallte, oder ob man zur Linken über den Schnee in einen noch viel tieferen Abgrund rollen wollte. Der letztere Absturz schien uns der grauenhaftere zu sein. Die gefrorene Kruste war dünn, und man wäre im Schnee begraben worden, ohne Hoffnung, jemals wieder aufzutauchen. Aus diesem Grunde neigten wir alle unseren Körper stets nach rechts.
Sie überwinden den gefährlichen Grat, doch sein Ende markiert auch das Ende des Aufstiegs. Eine unüberwindbare Gletscherspalte tut sich auf, die Reisegruppe muss ein paar hundert Meter unterhalb des Gipfels kehrt machen. Eine Enttäuschung, aber Humboldt hat genug gesehen für eine wesentliche Erkenntnis. Die Art des Pflanzenbewuchses ändert sich mit der Höhe und ähnelt damit jeweils anderen Gegenden auf der Erde. Er hat eine der Grundlagen für seine spätere Geographie der Pflanzen entdeckt. Die Besteigung des Chimborazo ist gefährlich. Sie führt auch zu einer der ersten detaillierten Beschreibungen der Höhenkrankheit. Aber sie ist bei weitem nicht die einzige lebensbedrohliche Situation der Reise. Humboldt übersteht unter anderem Stromschnellen, heftiges Fieber, eine Begegnung mit einem Jaguar und einen beinahe Absturz in einen Vulkankrater. Von Quito geht es über Lima weiter nach Mexiko und Kuba. Am Ende seiner Reise will Humboldt noch den US-amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson besuchen. Auf der Fahrt von Havanna nach Philadelphia gerät sein Schiff in einen Hurricane.
Keiner hielt sich noch auf den Beinen. Wir sahen selbst die ältesten Matrosen umfallen. Das ergab oft Szenen, die uns in einer anderen Situation von ganzem Herzen hätten lachen lassen. Die Küche war eine kleine Kabine vor dem Großmast. Wasserschwelle brachen herein und man sah an Backbord die Töpfe herausschwimmen, das halbfertige Mittagessen, die Kohle und den Koch, der beide Arme nach vorne streckte und sich im Salzwasser wälzte, das beständig unter dem Wind eindrang. Die Matrosen forderten unaufhörlich Branntwein, wobei sie behaupteten, man müsse betrunken sein, um zu ertrinken. Ich bin niemals stärker mit meinem unmittelbar bevorstehenden Tod beschäftigt gewesen, als am frühen Morgen des 9. Mai.
Alexander von Humboldt und seine Begleiter überleben auch diesen 9. Mai 1804. Sie treffen Thomas Jefferson, bleiben einige Wochen in Philadelphia und Washington und sind im August wieder in Paris. Die Sammlungen, Eindrücke, Erfahrungen und Messdaten seiner Reise zu bearbeiten, wird einen großen Teil von Humboldts weiterem Leben in Anspruch nehmen. Gleich nach der Besteigung des Chimborazo hatte er die Arbeit an einem ganz speziellen Bild begonnen. Jetzt macht er es schnell fertig. Es zeigt den Chimborazo im Querschnitt, darauf eingetragen die Pflanzenfamilien jeweils auf der Höhe, auf der sie natürlich vorkommen. Daneben zum Vergleich die Gipfelhöhen anderer Berge rund um die Welt und links und rechts jede Menge Messtabellen. Humboldt ist der Erste, der seine wissenschaftlichen Erkenntnisse so in einem einzigen Bild darstellt und verbindet. Er nennt es Naturgemälde, einen Mikrokosmos auf einem Blatte. Auch die Isothermen, also Linien gleicher Temperatur, die sich über den Globus ziehen, gehen auf Humboldt zurück. Doch Humboldt interessiert sich auf seiner Reise nicht nur für Pflanzen, Tiere, Steine und Messungen, all das, was man heute als Naturwissenschaft bezeichnet, sondern für alles, was ihm begegnet. Etwa auch die indigenen Völker und deren Sprachen.
Er hat ja durchaus nicht nur Grammatiken der indigenen Sprachen mitgebracht für seinen Bruder, sondern er hat selbst auch als Linguist gearbeitet. Also das heißt, es gibt von ihm ebenso Arbeiten über das Nahuatl wie über das Quechua, wie über andere indigene Sprachen.
Sprachen sind nicht nur für seinen Bruder Wilhelm wichtig. Alexander spricht fließend Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch. Später wird er unter anderem auch Russisch und Persisch lernen und sich mit Japanisch beschäftigen. Seine Erzählungen und Schriften über die indigenen Völker Lateinamerikas inspirieren die ersten amerikanischen Ethnologen. Als letzten Universalgelehrten will Ottmar Ette Alexander von Humboldt aber nicht bezeichnet wissen.
Ganz einfach, weil der Begriff des Universalgelehrten natürlich etwas ist, das uns sehr stark mit der Renaissance verbindet. Also wir denken etwa an Leonardo da Vinci. Aber mit Humboldt beginnt etwas anderes. Also der ist in vielerlei Hinsicht hier eine Pionierfigur. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also Humboldt als Universalgelehrten zu bezeichnen, ist, glaube ich, im Prinzip ganz sympathisch. Aber in der Wissenschaftsgeschichte einfach auch wiederum falsch. Also insofern, dieser transdisziplinäre Ansatz, das ist eigentlich die große Erkenntnis, die von Humboldt ausgeht. Und das betrifft ebenso die Naturwissenschaften wie die Kulturwissenschaften. Also ebenso die, meinetwegen, Geografie der Pflanzen, deren Disziplin er begründet hat, wie auch die sogenannte Altamerikanistik, also das Studium der indigenen Kulturen Amerikas, das er ebenfalls mitbegründet hat. Also auch das sind Disziplinen, einmal im Bereich der Kulturwissenschaften, einmal im Bereich der Naturwissenschaften, die wir auch gerade aus ihrer Kombinatorik heraus verstehen können.
Außerdem beobachtet und beschreibt Alexander von Humboldt auch Gesellschafts- und Wirtschaftssystem der Regionen, durch die er reist. Geprägt von den Idealen der Aufklärung und der Französischen Revolution, schreibt er ab 1809 ein mehrbändiges Werk, das er den Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neuspanien nennt. Es wird eine umfassende, unmissverständliche Kritik am Kolonialismus.
Die Idee der Kolonie selbst ist eine unmoralische Vorstellung, denn dies ist die Idee von einem Land, das man einem anderen gegenüber tributpflichtig macht. Von einem Land, das nur zu einem gewissen Grad von Wohlstand kommen muss, in welchem Gewerbfleiß und Aufklärung sich nur bis zu einem gewissen Punkt entfalten sollen. Denn jenseits dieses Punktes, folgt man den gängigen Ideen, würde das Mutterland weniger verdienen. Jenseits dieser Mittelmäßigkeit würde die Kolonie zu stark und zu sehr befähigt, sich selbst zu erhalten und gar unabhängig zu werden. Je größer die Kolonien sind, je konsequenter die europäischen Regierungen in ihrer politischen Bösartigkeit vorgehen, desto mehr muss die Unmoral der Kolonien zunehmen.
Mit diesen Ansichten war Alexander von Humboldt seiner Zeit um 1810 weit voraus, stellt Andrea Wulff fest.
Also Humboldt ist durch Lateinamerika gereist mit einem ganz kritischen Auge. Dazu muss man sagen, der spanische König hat ihm natürlich die Erlaubnis gegeben, durch die Kolonien zu reisen. Und Humboldt hat es ihm dann gedankt, indem er sehr öffentlich die spanische Kolonialmacht kritisiert hat. Humboldt war der Erste, würde ich behaupten, der den Effekt der Kolonialisierung zusammenbringt mit dem Effekt, den das auf die Umwelt hat, auf die Natur hat. Also er sieht, wie zum Beispiel Monokultur, und das war ja ganz wichtig in der Kolonialzeit, also Zuckerplantagen zum Beispiel, wie Monokultur die Menschen ausbeutet, also was das für einen Effekt auf Sklaverei hat, auf die indigenen Völker, aber auch auf die Umwelt. Also wie Monokultur die Umwelt zerstört, also durch Rodung zum Beispiel, durch künstliche Bewässerung, aber eben auch den Effekt auf die Gesellschaft, auf Sklaverei, auf die indigenen Völker. Er hat immer wieder kritisiert, als er durch Südamerika gereist hat, wie der Bergbau zum Beispiel sowohl das Land als auch die Menschen ausbeutet. Also ganz, ganz aktuelle Themen hat Humboldt schon auf dieser Reise durch Südamerika gesehen und beschrieben dann später in seinen Büchern.
Klare Worte, die für Humboldt nicht ohne Folgen bleiben sollen. Zurück aus Südamerika lässt er sich in Paris nieder und beginnt eine Reise auf den indischen Subkontinent zu planen. Nach den Anden will er nun auch den Himalaya sehen. Jahrzehntelang bemüht er sich um die Erlaubnis Großbritanniens, die er für eine solche Reise braucht. Vor allem die mächtige britische Handelsgesellschaft East India Company hat jedoch gar kein Interesse daran, den deklarierten Antikolonialisten Humboldt nach Indien zu lassen.
Die haben das ganz klar gesehen, was Humboldt mit den Spaniern gemacht hat und hat gesagt, nee, diesen preußischen Troublemaker, den müssen wir uns nicht unbedingt in unsere Kolonien einladen, damit er dann Bücher schreibt, wie schrecklich die britische Kolonialmacht in Indien ist. Und damit hat Humboldt eines seiner größten Ziele nicht erreicht. Also er hat bis zu seinem Lebensende gesagt, dass das ist, was er am allermeisten bereut, dass er niemals auf den Himalaya steigen konnte, um ihn mit den Anden zu vergleichen. Weil Humboldt ja, also das ist ganz wichtig im humboldtschen Denken, bei Humboldt geht es immer um Vergleiche. Er versucht alles immer in Beziehung zu sehen und miteinander zu vergleichen. Und deshalb war für ihn das Himalaya-Gebirge so wichtig, das höchste Gebirge verglichen mit der längsten Gebirgskette auf der Welt.
Alexander von Humboldt bleibt bis auf Weiteres in Europa. Er arbeitet wie besessen. Er schreibt Bücher, im Laufe seines Lebens werden es Dutzende werden, und Briefe, bis zu seinem Lebensende werden es über 50.000 sein. Allabendlich besucht er die Salons Paris. Überall ist der längst berühmte Forschungsreisende gern gesehener Gast. Er reist immer wieder nach London und auch nach Berlin, aber sein Lebensmittelpunkt ist Paris.
Natürlich ist es auch jemand, der in einem sehr, sehr starken Maße jenseits des Nationalen stand und schon gar nicht sich für das Nationalistische vereinnahmen ließ.
Betont Ottmar Ette in diesem Zusammenhang.
So als Napoleon in Berlin einmarschiert ist, ist er in Paris geblieben und er hat in keiner Weise eine nationalistische Karte jemals in seinem Leben gespielt, sondern sein Vordenken ist im Bereich der Kultur und der Gesellschaft eines, das integrativ ist. Also sozusagen die unterschiedlichen auch Minderheiten, etwa auch die Juden in Berlin, in eine künftige Gesellschaft zu integrieren.
Nur in Paris hat er das intellektuelle Umfeld, das er für das Schreiben seiner Bücher braucht. So rechtfertigt Alexander von Humboldt seinen Wohnsitz vor dem preußischen König Friedrich Wilhelm III., in dessen Sold er steht. Von diesem Einkommen ist Humboldt abhängig. Die Hälfte seines reichen Erbes hat die fünfjährige Lateinamerika-Reise verzehrt. Und mit der anderen Hälfte hat er seine teils sehr aufwendigen Publikationen finanziert. Friedrich Wilhelm lässt ihn lange gewähren. Doch als er in den 1820er Jahren immer mehr drängt, Humboldt um sich haben zu wollen, muss dieser dem Ruf schließlich folgen. 1827 kehrt Humboldt ins ungeliebte Berlin zurück, wo er fortan als Kammerherr immer in der Nähe des Königs bleiben wird, trotz seiner republikanischen Gesinnung, aus der er kein Hehl macht. Seine eigenen Arbeiten gibt er nie auf. 1827 und 1828 hält er eine Vortragsreihe, genannt die Kosmosvorlesungen, an der Universität und der Singakademie Berlin. Sie gelten als kultureller Höhepunkt des Jahres in der preußischen Hauptstadt.
Die waren auch so populär, dass es regelrechten Verkehrschaos gab an den Tagen, an denen Humboldt die Vorlesung gegeben hat, weil die Leute wirklich in das Auditorium, in die Aula der Universität und der Singakademie stürzten. Die waren umsonst, also man musste nicht dafür bezahlen. Und es kam wirklich vom König bis zum Dienstboten, alle Künstler, Professoren, Frauen, die ja nicht zum Beispiel an Universitäten zugelassen waren. Und Humboldt hat diese Vorlesung gegeben, ganz frei, also er hat es nicht abgelesen, wie es sonst so üblich war. Und es wird immer wieder beschrieben, dass Humboldt eine ganz sanfte Stimme hatte und nahm also mit dieser sanften Stimme seine Zuhörer auf diese unglaubliche Reise von der Erde in das Weltall.
Dann öffnet sich Humboldt doch noch eine Gelegenheit zu einer zweiten Forschungsreise. Er erhält eine Einladung von Zar Nikolai I. nach Russland und Sibirien. Im Frühjahr 1829 bricht er auf. Knapp 15.000 Kilometer wird er in den kommenden 8 Monaten in der Pferdekutsche zurücklegen. Unterwegs feiert er seinen 60. Geburtstag. Einmal mehr voller neuer Eindrücke kehrt er zurück. Ein paar Jahre später, im Herbst 1834, hat er den tollen Einfall, wie er selbst sagt, die ganze materielle Welt in einem Werke darzustellen. Er ist gerade 65 Jahre alt geworden und macht sich voller Elan ans Schreiben des Kosmos. Dieses Spätwerk soll die Zusammenschau all seiner Arbeit und der der vielen Gelehrten weltweit werden, mit denen er korrespondiert. Ausgangspunkt ist seine erfolgreiche Vortragsreihe ein paar Jahre zuvor. Der Erfolg von Humboldts Wissenschaft ist ohne seine Persönlichkeit nicht zu verstehen, ist Ottmar Ette überzeugt.
Humboldt war natürlich eine faszinierende Persönlichkeit. Sehr früh schon war er in den Salons ein sehr, sehr gerne gesehener Gast. Er konnte pausenlos reden. Er konnte durchaus auch zuhören, aber redete vor allem ganz gerne. Und er hatte Charisma. Was ihn auszeichnet, ist etwas Sprühendes, etwas sehr Dynamisches, etwas miteinander Verbindendes. Und genau so, wie er in den Wissenschaften miteinander die Dinge verband oder so, wie er in gesellschaftlichen Dingen unterschiedliche Gruppen miteinander zu verbinden trachtete, so war er auch im persönlichen Umgang sehr verbindlich. Und das ist auch im Schriftlichen und auch gerade in den Kosmos-Vorträgen schon gelungen und dann auch später in der Verschriftlichung des Kosmos. Also die Tatsache, dass er manchen Bestseller geschrieben hat, hat etwas damit zu tun, dass er für sein Publikum übersetzen konnte. Er konnte sein Publikum mit komplexen wissenschaftlichen Ergebnissen versorgen, aber in einer Sprache, die dieses Publikum verstanden hat.
Humboldts Tatendrang bleibt lange, nahezu ungebrochen. Generationen junger Wissenschaftler wenden sich an ihn, er hilft und unterstützt, wo er kann, ideell und auch finanziell. Erst im März 1859 bittet Humboldt per Zeitungsanzeige, dahin zu wirken, dass man sich weniger mit meiner Person in beiden Kontinenten beschäftige. Es bleibe ihm kaum Muße für seine eigene Arbeit. Den Text für den fragmentarisch bleibenden 5. Band des Kosmos gibt Humboldt im April ab. Am 6. Mai 1859 stirbt er im 90. Lebensjahr. Rund um die Erde berichten Zeitungen auf ihren Titelseiten.
Vielleicht kann ich das noch ein bisschen sogar noch stärker machen, wie bekannt Humboldt war. An seinem 100. Geburtstag, also 10 Jahre nach seinem Tod, wurde er wirklich in der ganzen Welt gefeiert. Es gab Partys in Melbourne, in Mexico City, in Moskau, in Buenos Aires, in Ägypten. 25.000 Menschen marschierten durch die Straßen New Yorks. Also Humboldt war wirklich ein wissenschaftlicher Superstar.
Straßen, Berge, eine Meeresströmung, Mondkrater. Nach keinem anderen Menschen wurden mehr Orte benannt als nach Alexander von Humboldt. Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt er dennoch in Vergessenheit zu geraten. Das hat für Andrea Wulff mehrere Gründe. Humboldt war Deutscher, das macht ihn im englischsprachigen Raum unpopulär. Es gibt nicht die eine Theorie, die automatisch mit seinem Namen verbunden ist, wie etwa die Evolutionstheorie mit Charles Darwin. Und sein transdisziplinäres Denken passt nicht in eine Zeit, in der Wissenschaft sich verstärkt in Einzeldisziplinen auftrennt.
Heute, jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts, ist es genau das, glaube ich, was Humboldt unpopulär gemacht hat Anfang des 20. Jahrhunderts, was ihn wieder so relevant macht. Also einmal das Interdisziplinäre. Und zwar nicht nur, dass er verschiedene wissenschaftlichen Disziplinen zusammenbringt, sondern dass er die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringt, die Dichtkunst und die Wissenschaft zusammenbringt. Und dass er sich als Wissenschaftler getraut hat, die Emotionen mit in seine Wissenschaft einzubeziehen. Das ist etwas, glaube ich, was ganz, ganz wichtig heute ist. Also, dass wir auch über den Zauber der Natur reden müssen. All das sind Dinge, warum Humboldt, glaube ich, heute wieder relevanter ist als Anfang des 20. Jahrhunderts.
Das Netz des Lebens zum 250. Geburtstag des Alexander von Humboldt am 14. September. Sie hörten eine Sendung von Birgit Dahlheimer mit Passagen aus dem Hörbuch Alexander von Humboldt, das Buch der Begegnungen, herausgegeben von Ottmar Ette, gelesen von Frank Arnold, erschienen im Audiobuchverlag.